Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. 30 Jahre nach dem rechtsextremen Brandanschlag in Solingen gab es heute eine große Gedenkveranstaltung in der Stadt. Außerdem wird mit einer Ausstellung aus der Perspektive der Opfer an die Geschehnisse erinnert. Unser erstes Thema. Dann bilanzieren wir das 60. Theatertreffen. Am Abend ist es zu Ende gegangen, flankiert von einer kontroversen Diskussion über die Auswahl der Stücke. Und wir fragen, was es bedeutet, wenn sich Twitter von der europäischen Selbstverpflichtung zur Bekämpfung von Desinformation im Internet verabschiedet. 30 Jahre nach dem Brandanschlag in Solingen haben die höchsten deutschen Staatsrepräsentanten heute den rechten Terror in Deutschland verurteilt. Sie warnten vor einer Verharmlosung rechtsextremer Strukturen und erinnerten an die Opfer des Anschlags in Solingen. Mehr noch, die Angehörigen der Opfer sprachen selbst. Vier junge Neonazis aus der Nachbarschaft hatten im Pfingstsamstag 1993 das Haus der türkischstämmigen Familie Gensch in Brand gesetzt. Zwei Frauen und drei Mädchen starben. Weitere Familienmitglieder wurden lebensgefährlich verletzt. Die offizielle Gedenkveranstaltung heute im Solinger Theater- und Konzerthaus, die fasst Helge Rosenkranz zusammen.
Am Ende des Gedenkens im Solinger Theater- und Konzerthaus gab es einen der seltenen Auftritte der Familie Gensch in der Öffentlichkeit. Özlem Gensch, geboren 1999, sprach von dem dunklen Geheimnis, das ihre Kindheit bestimmt habe. Fast nie sei in der Familie über das Geschehen in der Nacht zu Pfingsten 1993 gesprochen worden.
Für die meisten ist es der Brandanschlag in Solingen. Abstrakt gedacht in seiner historisch-politischen und gesellschaftlichen Bedeutung. Für uns ist er unsere Familiengeschichte und die Liebsten, von denen wir Abschied nehmen müssen oder die wir nie kennenlernen durften.
Özlem Gensch ist die Enkelin von Mevlüde Gensch, die damals Töchter, Enkelinnen und eine Nichte verloren hatte.
Wir dürfen nicht aufhören und nicht müde werden, zu erinnern und zu gedenken. Zu meinem Entsetzen habe ich oft schmerzlich erfahren müssen, dass der jüngeren Generation der Brandanschlag in Solingen und die Geschichten der Opfer überhaupt nicht bekannt sind.
Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier fast eine Stunde lang mit Angehörigen der Familie zusammengesessen.
Ihr Schmerz ist allgegenwärtig und ich kann mir vorstellen, Ihr Schmerz ist auch nach 30 Jahren nicht weniger geworden. Er wird niemals vergehen.
In seiner Rede erinnerte Steinmeier an das Klima, das Anfang der 1990er Jahre in Deutschland geherrscht habe. Er sprach von einem braunen Nährboden des Solinger Brandanschlags.
Und dieser rechte Terror ist verantwortlich für die Toten hier in Solingen. Diesen rechten Terror gab es vor Solingen, es gibt ihn nach Solingen. Es gibt eine Kontinuität von rechtsextremer Gewalt in unserem Land.
Jeder Bürger habe die Verantwortung, Lüge und Hass zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in sozialen Netzwerken zu widersprechen. Verantwortung hat die Stadt Solingen nach eigener Aussage in den vergangenen Jahrzehnten übernommen. Die Stadt lebt seit dem Brandanschlag mit einem Stigma, für viele ein Symbol der Fremdenfeindlichkeit der 90er Jahre. Oberbürgermeister Tim Kurzbach.
Wir müssen Mahnerin im ganzen Land sein, wenn immer die Menschenwürde bedroht wird, wenn Rassismus Menschen bedroht, Antisemitismus Menschen bedroht, da muss aus Solingen eine laute Stimme kommen. Das ist eine Aufgabe, die uns aus den Pfingsttagen entgegengekommen ist.
Der Oberbürgermeister war auch dabei, als das Gedenken an den Brandanschlag heute begann, mit einem gemeinsamen Gebet an der Stelle, wo früher das Haus der Familie Gensch in Solingen stand. Dort erinnert seit gestern eine Stele an das Schicksal der Familie. Özlem Gensch wünscht sich dort einen Ort der Erinnerung.
An der unteren Wernerstraße wünschen wir uns als Familie ein Haus des Gedenkens. Eine zentrale Gedenkstätte in Form eines Museums, in dem die Geschehnisse und Folgen dokumentiert und für Besucher aus aller Welt zugänglich gemacht würden.
So der Vorschlag von Özlem Gensch. Derweil sucht auch das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen nach Formen der Erinnerung und hat eine gefunden jetzt, nämlich eine Ausstellung, die an den Anschlag vor 30 Jahren erinnert. Hier wird die Geschichte der Familien Gensch und Intsche in einer Art Zeitstrahl erzählt. Von ihren Anfängen in Deutschland bis zur Katastrophe, konsequent aus der Perspektive der Opfer. Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, hat die Ausstellungsmacher am Rande des Parcours getroffen.
Die Ausstellung geht auf eine Initiative von Mevlüde Gensch selbst zurück, wie Jürgen Kaumkötter erzählt. Sie habe im vergangenen Sommer einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben.
Mit der vorausschauenden, mit der sehr weisen Frage, was passiert mit dem Gedenken in der Stadt Solingen, wenn wir die Zeugen nicht mehr da sind? wie plant die Stadt, dieses Gedenken in der Zukunft zu überführen von einem persönlichen Gedenken in ein historisches Gedenken.
So landete der Auftrag für die Ausstellung dann beim Zentrum für verfolgte Künste. Mevlüde Gensch selbst starb im vergangenen Herbst im Alter von 79 Jahren. Trotz des Verbrechens, das ihr und ihrer Familie widerfahren ist, hat sie sich für Aussöhnung und Frieden eingesetzt und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Nun haben viele andere Familienmitglieder bei der Entstehung der Ausstellung mitgeholfen. Der Zeitstrahl im ersten Raum führt bis ins Jahr 1993. Neben der Geschichte der Familie Gensch wird hier beispielsweise an das Anwerbeabkommen 1961 erinnert, aber auch an viele Fälle extrem rechter Gewalt. Rot hinterlegt stehen in weißen Buchstaben Ortsnamen, Jahrestage und Fotos der Opfer. Ein solcher roter Abschnitt erinnert beispielsweise an einen Anschlag gegen Asylbewerber und Asylbewerberinnen in Hamburg im Jahr 1980, bei dem zwei junge vietnamesische Geflüchtete sterben.
Da setzen wir dann eben auch ein in der Narration, die rechte Gewalt in Deutschland, wie sie prädominant ist, über Jahrzehnte hinweg. Das ist auch was in der Wahrnehmung gern mal darauf zugespitzt wird, dass es Anfang der 90er Jahre diese sogenannte Pogromstimmung gab. Wir wollen dann aber auch eben aufzeigen, dass es eben nicht so ist, dass es irgendeinen Zeitpunkt gegeben hätte in der deutschen Nachkriegsgeschichte, wo rechte Gewalt nicht eine wesentliche Rolle gespielt hätte und wo es nicht immer auch eine Bedrohung war für Leute, die als migrantisch gelesen werden zum Beispiel.
So wird hier nicht allein an die bekanntesten Anschläge wie Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda erinnert. Die Fotos und der Zeitstrahl werden immer wieder durch Kunst unterbrochen, beispielsweise durch Gedichte oder Lieder, deren Texte eingerahmt an der Wand hängen und die durch einen QR-Code hörbar werden. Wie das Lied »Liebe Gabi« der Band der Diocula. Mit den Zeilen »Helmut Kohl und auch Strauß, liebe Gabi, wollen Ausländer raus, liebe Gabi.«
»Folgen Sie uns jetzt bitte durch den schwarzen Vorhang.«
Der erste Teil der Ausstellung endet kurz vor dem Tag des Anschlags am 29. Mai 1993. Durch einen schwarzen Vorhang geht es in einen großen, abgedunkelten Raum, in dem 5 Porträts der Opfer des Brandanschlags hängen. Nur sie sind beleuchtet.
Diese Porträts, wie wir sie hier vor uns sehen, sind eigens für die Ausstellung geschaffen worden von der Künstlerin Sandra del Pilar. Und sie nutzt dabei eine Technik, die sie über die letzten Jahre intensiv verfeinert hat, die sie in der Auseinandersetzung eben auch mit Trauma, mit Gewalt, aber auch mit Erinnerungsbildern, Traumvisionen immer wieder nutzt.
Erläutert Birte Fritsch. Die Porträts sehen etwas aus wie Vexierbilder oder Hologramme. Sie sind auf 3 verschiedenen, zum Teil durchsichtigen Stoffen aufgebracht, sodass sie vor dem Auge verschwimmen und wie hinter einem Vorhang wirken. Es ist schwer, sie zu fassen.
Wir haben den Moment, in dem man meint, das Bild scharf zu sehen, und gleich im nächsten Moment kippt es wieder. Es hat also dieses sehr Fragile, dieses Unstete und dieses ja eben niemals Greifbare der Erinnerung. Und dadurch finde ich eine sehr spezielle Ausstrahlung und Ausstrahlungskraft.
Nach der Unterbrechung im Gedenkraum widmet sich die Ausstellung den Folgen der Tatnacht. Zahlreiche Originaltransparente und Fotos zeugen von Demonstrationen und zum Teil gewaltsamen Zusammenstößen verschiedener Gruppen in den 10 darauffolgenden Tagen. Der letzte Raum steht wieder unter der Überschrift »Eine deutsche Geschichte«. In Videos sind Zeitzeugen zu sehen, wie zum Beispiel Hatice Gensch, die ihre Tochter in der Brandnacht verloren hat. Sie erzählt, warum sie trotz der Gewalt in Deutschland in Solingen geblieben ist und sich für Versöhnung einsetzt. Der Zeitstrahl geht weiter über das Gedenken in der Stadt bis hin zum Tod von Mevlüde Gensch im vergangenen Jahr. Ihr Porträt ist das Ende der Ausstellung. Rot auf weiß steht daneben ihre Botschaft. Wo Liebe und Respekt sind, verschwindet das Böse. Liebe lässt Menschen leben, aber Hass tötet. Lasst uns gemeinsam wie Geschwister, wie Freunde leben.
Solingen 93, niemals vergessen. Die Ausstellung im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen ist bis Mitte September zu sehen. Das 60. Berliner Theatertreffen ist am Abend zu Ende gegangen. Ein besonderer Jahrgang unter neuer Leitung. Nicht nur Matthias Pees gab sein Debüt als Intendant der Berliner Festspiele, auch das deutsch-ukrainisch-polnische Leitungstrio ist neu. Wie immer wurden 10 bemerkenswerte Inszenierungen des vergangenen Jahres aus dem deutschsprachigen Raum gezeigt. Fazit hat darüber ja ausführlich berichtet. Und heute ziehen wir Bilanz mit unserem Theaterkritiker André Mumot. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Begonnen hat dieser letzte Tag des Festivals wie immer mit der Verleihung des Alfred Kerr Darstellerpreises für ein Nachwuchstalent, dotiert mit 5.000 Euro und traditionell ernannt durch eine herausragende Schauspielerpersönlichkeit. Das ist und war in diesem Jahr Edgar Selge. Für wen hat er sich entschieden?
Er hat sich entschieden für Dominik Dos Reis aus dem Ensemble des Bochumer Schauspielhauses für seine Rolle in Mateja Koleschniks Inszenierung von Maxim Gorkis Kinder der Sonne. Und um vielleicht mal kurz aus der Laudatio zu zitieren, da hat er gesagt, Dominik Dos Reis verfügt über ein seltenes lyrisches Feuer und gleichzeitig über erstaunliche Genauigkeit im realistischen Spiel. Er entwickelt seine Rolle aus der Wahrnehmung seiner Kolleginnen. Er ist ein traumhafter Ensemblespieler. Das war ihm offensichtlich sehr wichtig.
Und für Sie nachvollziehbar und gerecht?
Absolut nachvollziehbar und gerecht und auch eine Setzung, die da von Edgar Selge ausgeht. Er hat das schon bei uns in der Sendung in Fazit im Vorgespräch gesagt, dass es sein Ziel ist, jemanden auszuzeichnen, der im Ensemble gut funktioniert, der für das Ensemble und mit dem Ensemble spielt. Und diese Inszenierung von Kinder der Sonne aus Bochum ist eine ganz, ganz besondere in diesem Theatertreffen gewesen oder überhaupt in unserer deutschsprachigen Theaterlandschaft, weil da eben unglaublich zurückhaltend naturalistisch gespielt wird. Da herrscht kein typischer deutschsprachiger Theaterton vor auf der Bühne. Da ist ein herrliches Ensemble zu sehen, das wunderbar miteinander spielt, ohne laute Töne anzuschlagen, ohne übertriebene Töne anzuschlagen. Da hat die Regisseurin extrem genau und präzise gearbeitet und alle Darstellerinnen und Darsteller sind hervorragend. Dominik Dos Reis spielt einen jungen, verliebten Arzt, einen Tierarzt, der sich am Ende aus trauriger, unerfüllter Liebe erschießt. Das ist eine starke Leistung, eine einprägsame Leistung, auch in diesem großartigen Ensemble, insofern sehr verdient.
Ich habe den gesehen danach in der Diskussion nach dieser Aufführung und da ist er mir auch aufgefallen, weil er gesagt hat, er als ganz junger Schauspieler fand das so toll in dieser Inszenierung, dass die vierte Wand vorhanden war. Sowas kannte er gar nicht mehr aus dem heutigen Theater und danach hatte er wohl eine sehr große Sehnsucht.
Er hatte danach eine große Sehnsucht, das glaube ich ihm sofort. Das hat man dem ganzen Ensemble angemerkt, dass die große Freude daran hatten. Ich glaube aber auch für das Publikum ist das mal was sehr Besonderes in diesem deutschsprachigen Theaterraum und auch was sehr Wertvolles. Man hat gesehen, da entsteht eine ganz besondere, intensive, emotionale Einfühlung auch beim Publikum.
Heute Nachmittag hat dann die 7-köpfige KritikerInnen-Jury nochmal öffentlich diskutiert und sich selbst auch der Kritik gestellt. Gab es da Spannungen?
Da gab es Spannungen und das hatte auch sehr konkrete Gründe, denn diesmal hat man sich dazu entschieden, diejenigen, die sonst am Rand sitzen und kritisieren, mit auf die Bühne zu holen. Ganz konkret waren das Mitglieder des Theatertreffen-Blogs. Das sind junge Nachwuchsjournalistinnen, die das Theatertreffen begleiten und 2 Mitglieder des Internationalen Forums. Auch das sind junge Theaterbegeisterte Menschen, die auch mit dem Theater selber zu tun haben, aus insgesamt 19 Ländern, die das Festival begleiten und eben ihre Diskursbeiträge auch leisten, diesmal eben auch bei der Abschlussdiskussion. Und die haben sich sehr kritisch geäußert. Was ihnen auch gefehlt hat, haben die sehr klar benannt. So zum Beispiel Mercy Dorcas Otieno.
Nach den Beobachtungen, nachdem ich alles geguckt habe und wir wirklich ganz viel diskutiert haben, also zum Beispiel im Forum, wer präsentiert uns heute? Und im Forum hatten wir das Gefühl, dass Diversity ist nicht seen. Aber wenn ich im Großen und Ganzen die 10 Stücke, die eingeladen worden sind, da waren wir im Forum auch sehr einig, dass viele auch, ich bin ganz ehrlich, rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, ja, ich gucke dieses Stück, aber es hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Ich kann da nicht andocken. Und da komme ich wieder auf die Frage, warum erzählen wir Theater heute?
Das war also Mercy Dorcas Otieno, die auch übrigens in einer der Inszenierungen mitspielt, bei dem Bus nach Dachau vom Schauspielhaus Bochum. Die ist aber auch eben Mitglied des Internationalen Forums und hat klare Worte gefunden. Ihr fehlt die Diversität, ihr fehlt auch etwas, was mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat.
Als People of Color.
Ja, aber ich glaube, da ging es wirklich noch um sehr viel mehr, nämlich auch um die Frage, sind das eigentlich nur Konzepte da auf der Bühne? Ist das große Kunst oder hat das was mit der Lebenswirklichkeit zu tun, aber eben auch mit der Repräsentanz zum Beispiel von People of Color? Darauf hat Petra Paterno von der Jury folgendermaßen geantwortet.
Das andere Thema, das da jetzt im Raum steht, ist das Thema der Diversität. Das wäre dann, glaube ich, schon der Moment, wo wir das natürlich ans Theater zurückspielen, ja, weil wie Ensembles zusammengesetzt sind, ich meine, das ist natürlich nicht in unserer Macht. Also das ist etwas, wo wirklich die Theaterhäuser da einen Schritt vorwärts gehen müssen. Und ich glaube, was wir schon ja alle beobachten, ist ja eine Theaterlandschaft, die sich im Umbruch befindet, wo Arbeitsweisen hinterfragt werden. Und wahrscheinlich muss das auch bei den Schauspielschulen irgendwo anfangen, wer wie überhaupt Zugänge findet, um einen künstlerischen Beruf dann auch zu ergreifen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass kommende Jurien in ein paar Jahren sich diese Frage vielleicht so gar nicht mehr stellen werden müssen, weil das dann schon ja, ein Theaterlandschaft ist, die das spiegelt.
Ja, und da hört man, sie schieben so ein bisschen die Verantwortung auf die Theater, aber das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt beim Theatertreffen. Da reisen Jurymitglieder durch die Lande und schauen an, was da ist. Also sie suchen nicht nach Dingen, die für die Zukunft eigentlich wegweisend sein sollten, sondern sie schauen sich an, was in den Theatern tatsächlich gespielt wird und so entsprechend laden sie dann auch ein.
Was ist am Ende dieser gut zwei Wochen Theatertreffen Ihr Fazit? Hat die Auswahl der 10 Inszenierungen Sie überzeugt?
Es ist immer so, dass man sich reiben soll und reiben muss an diesen Inszenierungen. Das hat man auch in diesem Jahr stark gemerkt. Da wurde viel diskutiert, nicht nur jetzt bei der Abschlussdiskussion, sondern schon während des gesamten Festivals. Und mich hat es insofern sehr überzeugt, als dass man zwei Tendenzen deutlich gesehen hat, die im Moment im Theater offensichtlich eine große Rolle spielen. Und das eine ist, das haben wir bei Edgar Selge schon gehört in seiner Begründung, es gibt wieder eine Sehnsucht nach dem Schauspiel und zwar auch durchaus nach dem naturalistischen Schauspiel, vielleicht sogar nach der vierten Wand, nach einem Theater, das wirkliche Emotionen eins zu eins auf die Bühne bringt. Das war zum Beispiel auch in der Auftaktinszenierung der Fall, das Vermächtnis, inszeniert von Philipp Stölzel. Das waren 7,5 Stunden naturalistisches, psychologisches Theater. Auf der anderen Seite gab es für mich ein absolutes Festival-Highlight. Das war der Sommernachtstraum, inszeniert von Antur Romero Nunes beim Theater Basel. Das war eine fabelhafte Aufführung, weil da Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rollen auf der Bühne erfunden haben, mit so einem Einfallsreichtum, mit so einer Spielfreude, mit so einer Leidenschaft für das, was Theater eigentlich ist und dabei auch ganz und gar diesem Shakespeare gerecht geworden sind und nebenbei noch sehr viel Humor bewiesen haben. Und demgegenüber standen einige Inszenierungen, bei denen man gemerkt hat, da ging es vor allen Dingen ums Konzept. Und da ist mir aufgefallen, dass auch dieses Konzepttheater, das aus der performativen Theatertradition kommt, eigentlich auch seine Klischees, seine sterilen Konventionen entwickelt hat, die wir dann auch immer wieder sehen. Da gab es Inszenierungen wie das Zwiegespräch von Peter Handke, inszeniert von Rieke Süsko vom Burgtheater, oder die Eingeborenen von Maria Blut, auch eine Wiener Inszenierung von Lucia Bieler, bei denen man wirklich, finde ich, gemerkt hat, das hatte eine schicke Ästhetik, aber dem Thema, den tiefen Inhalt, um den es da ging es einmal um den Holocaust, andererseits ging es bei dem Zwiegespräch darum, wie wir mit alten Menschen umgehen, die in Pflegeheimen zum Beispiel leben. Da hat man gemerkt, das ist schick, das ist irgendwie visuell beeindruckend inszeniert, übrigens in tollen Bühnenbildern, ganz häufig bei diesem Theatertreffen. Aber was das Theater eigentlich ausmacht, diese wirkliche emotionale Begegnung mit dem Publikum, dass da was entsteht, das hat doch für mich sehr häufig gefehlt. Aber in den Aufführungen, die auch Edgar Selge da hervorgehoben hat, war es dann da.
Die Berliner Aufführung erwähnen Sie gar nicht, weil die hier bei uns in Berlin so schon durch sind, oder wie kommt das?
Nein, auch die sind auf ihre Weise spektakulär, wenn auch vielleicht auf nicht ganz so typische Weise, dass man sagen kann, an ihnen lässt sich so wahnsinnig viel festmachen. Da war natürlich eine Inszenierung besonders herausragend, Ophelia's Got Talent von Florentina Holzinger von der Volksbühne. Das ist ein großes, feministisches, starkes Tanztheater im Grunde genommen. Sie war schon mal beim Theatertreffen, also wir kennen diese Art von aggressiven, feministischem Florentina Holzinger Theater schon. Auf der anderen Seite gab es Der Einzige und sein Eigentum vom Deutschen Theater Berlin. Sebastian Hartmann hat das inszeniert. Das ist so ein Philosophie-Musical, das auch ästhetisch sehr gut funktioniert hat, aber auch darüber wurde heute bei der Jury-Abschlussdiskussion nochmal gesprochen, weil da auch auch die Mitglieder des Internationalen Forums gefragt haben, warum sollten wir uns das eigentlich anschauen? Wir haben nichts verstanden, wir wussten überhaupt nicht, worum es geht. Und da hatte auch die Jury ein paar Probleme zu begründen, warum man eigentlich so einen relativ abstrakten Text als Musical auf die Bühne bringt und dann zum Theatertreffen einlädt. Also man merkt, es ist da eine Sehnsucht danach, Lebenswirklichkeit auch auf der Bühne verständlich zu machen. Das muss nicht naturalistisch sein, aber es soll auch um unser Leben gehen. Und das ist auch beim Theatertreffen wichtig geworden.
Dann gucken wir nochmal zum Schluss auf das neue deutsch-ukrainisch-polnische weibliche Leitungstrio. Sind die auf einem guten Weg?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Es gab da offensichtlich große Schwierigkeiten, gerade am Anfang, als es auch losging und kurz vorm Theatertreffen ist auch eine der Leiterinnen noch zurückgetreten. Es waren ursprünglich vier. Geblieben sind Olena Apchel, Caroline Hochleichter und Johanna Nukowska. Es gab viel Kritik dafür, dass ihr Rahmenprogramm, das sehr aktivistisch konzipiert war und sich sehr stark eben auch auf den Krieg in der Ukraine bezogen hat, künstlerisch nicht in einem Zusammenhang, erkennbaren Zusammenhang mit den zehn eingeladen in Inszenierung stand und oft auch einen etwas unbeholfenen und naiven Eindruck gemacht hat. Aber es ging dann natürlich darum, die Lebenswirklichkeit auch hier wieder irgendwie hineinzuholen und zu sagen, da gibt es noch was anderes als Theater, da gibt es einen Krieg, da gibt es eine ganz schwierige Situation für viele Menschen und das wollen wir auch aufführen beim Theatertreffen. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Das hat übrigens auch Matthias Pees heute zugegeben. Der hat noch mal eine kleine Rede gehalten, der Intendant der Berliner Festspiele, und hat gesagt, das wackelt noch an einigen Stellen, aber wir arbeiten dran und wir sind uns dessen auch bewusst. Und ich glaube, da muss man sagen, das war jetzt ein schwieriger Anfang. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
Dann beim 61. Theatertreffen in Berlin im nächsten Jahr. 3 der 10 Inszenierungen sind jetzt noch eine ganze Weile in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Ist natürlich nicht dasselbe wie im Theater, aber für Menschen, die umsonst dafür noch einen Eindruck bekommen wollen, ist das sicher eine gute Möglichkeit. André Mumot, vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Caroline Kuban.
In einem bisher unerforschten Gelände der versunkenen Stadt Pompeji in Italien haben Archäologen 3 Skelette gefunden. Dabei handelt es sich um Opfer des Vulkanausbruchs aus dem Jahr 79 nach Christus. Die Forscher gehen davon aus, dass es die Überreste von 2 erwachsenen Frauen sowie einem Kleinkind im Alter von 3 bis 4 Jahren sind. Man fand die Skelette unter den Trümmern eines Gebäudes, in dem sie wohl Schutz suchten. Alle 3 Skelette wurden liegend aufgefunden. Sie wiesen mehrere möglicherweise tödliche Verletzungen auf, was auf den Einsturz zurückzuführen ist. Bei den Ausgrabungen fand man zudem 2 Wandfresken mit mythologischen Abbildungen. Auf diesen sind Apollo und Daphne sowie Poseidon und Amymone zu sehen. Außerdem entdeckten die Forscher Spuren von verkohlten Möbeln, die auf einen Brand während der Vulkankatastrophe zurückzuführen sein können. Im Iran hat der erste von 2 Gerichtsprozessen gegen 2 verhaftete Journalistinnen begonnen. Der erste Verhandlungstag fand hinter verschlossenen Türen statt. Die beiden Journalistinnen hatten über den Tod von Gina Mahsa Amini berichtet, die Mitte September letzten Jahres in Polizeigewahrsam starb. Ihr Tod löste im Iran die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Den beiden Frauen droht langjährige Haft oder die Todesstrafe. Der Prozess soll morgen fortgeführt werden. Benjamin Weber.
In der iranischen Hauptstadt Teheran hat der Prozess gegen die Journalistin Ilahe Mohammadi begonnen. Der Vorwurf lautet unter anderem Kollaboration mit einem feindlichen Staat, den USA. Ihr Anwalt sagte, der erste Prozesstag sei positiv verlaufen. Auch die Journalistin Niloufar Hamedi sieht sich den gleichen Anklagepunkten ausgesetzt. Ihr Prozess soll am Dienstag beginnen. Anwälte sagen, dass die Anklagepunkte unrechtmäßig seien. Beide seien nur ihrer Arbeit nachgegangen. Medienschaffende im Iran forderten, die Prozesse sollten nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden. Insider vermuten, dass weitergehende Forderungen wie die nach einer Freilassung zu gefährlich seien. Laut Reporter ohne Grenzen habe der Iran zuletzt wieder mehr Medienschaffende inhaftiert.
Der Krebsforscher und Medizin-Nobelpreisträger Harald Zuhausen ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg mitteilte. Zuhausen hatte die renommierte Forschungseinrichtung 20 Jahre lang geleitet. Der international bekannte Virologe galt als geistiger Vater eines breit angewandten Impfstoffs gegen Gebärmutterhalskrebs und anderer Tumore. Dies brachte ihm 2008 den Nobelpreis für Medizin ein. Zuletzt hatte der Wissenschaftler an einem möglichen Zusammenhang zwischen Milch- und Rindfleischkonsum und der Entstehung von Brust- und Darmkrebs geforscht. Die grüne Färbung des Canal Grande in Venedig ist laut Behörden ungefährlich. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Zaia, mit. Experten der Umweltschutzagentur hätten festgestellt, dass es sich um ein organisches Mittel handeln dürfte, das unter anderem bei Wasserinspektionen oder in der Höhlenforschung eingesetzt werde. Lokale Medien berichten, dass die Polizei prüfe, ob Klimaaktivisten für die Verfärbung des Wassers verantwortlich seien. Zuletzt hatten Mitglieder der sogenannten letzten Generation das Wasser im Trevi-Brunnen in Rom schwarz gefärbt.
Twitter ist nicht gerade dafür bekannt, dass man allen Informationen auf der Plattform glauben kann. Und in Zukunft könnte die Situation noch schlimmer werden. Denn Elon Musk hat angekündigt, dass sich Twitter nicht mehr an die EU-Selbstverpflichtung zur Bekämpfung von Desinformation im Internet halten will. Was bedeutet das genau und was sind die Folgen, wenn das soziale Netzwerk da aussteigt? Das wird uns Fazitkollege Hagen Terschüren erklären. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Was steht denn in dieser europäischen Selbstverpflichtung zur Bekämpfung der Desinformation?
Na, die ist an sich 44 Punkte lang und ziemlich detailliert. Aber die wichtigsten, kann man sagen, ist, geht darum, Desinformation muss demonetarisiert werden. Es darf sich nicht lohnen, Desinformation auf den Plattformen zu verteilen. Politische Werbung muss offen und transparent als solche dargelegt werden. ForscherInnen, die sich mit dem Thema befassen, brauchen Zugänge, wo sie dann auch wirklich die Sachen analysieren können. Und mit Fact-Checking-Organisationen muss zusammengearbeitet werden, damit Fehlinformationen oder Desinformationen aufgedeckt werden können. Aber dazu muss man auch sagen, als Selbstverpflichtung muss nicht jeder Punkt erfüllt werden.
Das ist ja eine freiwillige Selbstverpflichtung. Was sind die Konsequenzen, wenn Twitter sich da jetzt nicht mehr dran hält und seine Kultur des Ignorierens pflegt?
Also einmal gibt es die direkten Folgen. Es wird mehr Desinformationen geben, was gleich auch mehr Hassrede bedeuten wird. Und das konnte man direkt nach der Übernahme im November auch schon sehen. Also die Fälle von Antisemitismus sind angestiegen, von Rassismus, die sind messbar angestiegen. Seitdem die Accounts nicht mehr verifiziert sind, geben sich Leute als andere aus. Und ab August können die Folgen dann noch sehr viel schwerer werden für Twitter. Das könnte nämlich heißen, dass sie in Europa nicht mehr existieren dürfen, weil dann tritt der Digital Services Act in Kraft. Das ist eine neue Regulierung der EU, die halt die großen Internetplattformen regulieren will. Und dann ist es ein Gesetz und keine Selbstverpflichtung mehr. Und dann muss Desinformation tatsächlich aktiv bekämpft werden. Und auf Twitter, ganz ironisch, hatte der EU-Kommissar Thierry Breton auch schon angekündigt, das Gesetz wird auch durchgesetzt werden, wenn es denn soweit ist.
Aber schneidet sich Elon Musk oder seinem Unternehmen, schneidet er dem damit nicht ins eigene Fleisch, wenn Twitter in Europa keine Rolle mehr spielt?
Das wird er selbst anders sehen. Also er ist echt diese Speerspitze des libertär denkenden Silicon Valleys, in dem man nichts von Gesetzen hält und die freie Meinungsäußerung über alles stellt. Diese Denkweise wirkt mittlerweile etwas altmodisch, aber vor wenigen Jahren war das gerade in diesen Tech-Unternehmen üblich, so zu denken. Das sieht zumindest Adrian Daub so. Er ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Stanford, die Elite-Universität Kaliforniens, wo das halbe Silicon Valley studiert hat. Er hat mehrere Bücher über das Silicon Valley geschrieben und sagt:
Wenn wir sozusagen mit den staatlichen Vorgaben kollidieren, umso schlimmer für die Vorgaben.
Dann gab es Skandale wie Cambridge Analytica und Donald Trump. Die haben dann zum Umdenken geführt bei vielen der Unternehmen, dass man halt doch was dagegen machen muss. Aber Musk sieht das immer noch nicht so.
Elon Musk ist derzeit sehr stark in der Gedankenwelt, in der Hype-Welt der Mitte-2010er Jahre irgendwie hängen geblieben und hat nicht gemerkt, dass die Zeiten sich ändern.
Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Technologieunternehmen Meta, dessen Tochter Facebook wurde ja gerade letzte Woche von der irischen Datenschutzbehörde zu 1,2 Milliarden Dollar Strafe verurteilt, weil eben europäische Daten in den USA verarbeitet wurden. Hat Elon Musk vor sowas keine Angst?
Ja, ich glaube nicht, dass er Angst hat. Das könnte auch daran liegen, dass diese ganzen Silicon Valley Tech-Milliardäre mit ihrer Move Fast and Break Things Kultur bisher immer durchgekommen sind und das eine ziemlich neue Erfahrung ist, dass es doch Konsequenzen für ihr Handeln gibt. Bisher war der Profit durch ihre Regelverstöße immer größer als die Strafen, die sie hinten raus erhalten haben. Und alles, was Wachstum bringt, war automatisch gerechtfertigt. Die Idee dahinter erklärt Adrian Daub so:
Wenn wir erst einmal so wichtig sind, dass sozusagen ein großer Teil des betreffenden Markts, was immer es jetzt sein mag, Kommunikation, Transport und so weiter, an uns hängt, na, dann können wir natürlich auch zum Großteil diktieren, wie die Regulierungen aussehen.
Er hat auch ein Beispiel dafür.
Bei Amazon hat das zum Teil auch funktioniert, nicht? Die haben skaliert zu einem Punkt, dass es wirklich schwierig wird, die einzudämmen.
Und Elon Musk hofft immer noch darauf, dass sein großer Plan für Twitter aufgeht. Er will das zu einer App machen, die wirklich alles kann. Die soll ein soziales Netzwerk sein. Man soll darüber Sachen bezahlen können. Man soll da Spiele spielen können. Man soll da sogar sein Taxi bestellen können. Und das hat bei seinen anderen Firmen ja bisher auch geklappt, dass er nicht wirklich Konsequenzen für sein Handeln hatte. Da gibt es ja zum Beispiel Tesla mit dem Autopilot, das Autos als Selbstfahren verkauft, was sie nicht wirklich sind. Die bauen ständig Unfälle. Tesla wurde dafür noch nicht belangt. Oder er hat auch diese Tunnelbohrfirma Boring Company. Die kaufen ganz normale Tunnelbohrmaschinen und betreiben die außerhalb der Spezifikation, bekommen trotzdem noch staatliche Aufträge, dass sie das weitermachen können. Und Twitter könnte also tatsächlich die erste Firma sein, wo Elon Musk damit auf die Schnauze fällt, wenn er sich nicht an die Regeln hält. Aber es könnte halt sein, wir wissen das überhaupt nicht, das können wir erst ab August sehen, nämlich wenn die EU dann auch beweisen muss, dass dieser Digital Services Act, den sie verabschiedet haben, auch wirklich die Zähne hat, die angekündigt wurden.
Der Kurznachrichtendienst Twitter tritt nach Angaben der EU-Kommission aus dem europäischen Abkommen gegen die Verbreitung von Desinformation im Internet aus. Hintergründe und Folgen hat Hagen Terschüren für uns eingeordnet. Danke dafür.
Gerne.
In Prag wird nach mehr als 90 Jahren ein Entwurf des Architekturpioniers Adolf Loos realisiert. Ein einfaches Einfamilienhaus aus Holz. Loos ist vor allem mit Luxusvillen in Österreich und Tschechien berühmt geworden. Doch auch in dem kleinen quadratischen Neubau soll sein revolutionärer Raumplan umgesetzt werden, mit dem Ziel, Platz zu sparen. Ein Beitrag zur aktuellen Debatte um gutes und günstiges Bauen. Das war auch die ursprüngliche Idee von Adolf Loos während der Wohnungskrise der 1930er Jahre. Marianne Alweis war für Fazit bei der Vorstellung dieses Projekts das letzte Haus von Adolf Loos.
Karel Xander hat sich für die Zimmermannsaxt entschieden. Schließlich lässt der Direktor des Tschechischen Technikmuseums ein Holzhaus bauen. Wenn Sie erlauben, werden wir feierlich auf den Grundbalken klopfen. Normalerweise nimmt man einen Hammer und einen Grundstein, doch wir haben einen Holzbalken ausgewählt. Neben dem Technikmuseum auf dem Lettnerhügel in Prag soll spätestens in 2 Jahren das letzte Haus, das Adolf Loos entworfen hat, eröffnet werden. Mehr als 90 Jahre nach dessen Tod. Die Idee ist vor 23 Jahren entstanden bei der Restaurierung der Villa Müller in Prag. Wir fanden es schade, dass so eine Holzkonstruktion von Adolf Loos nicht existiert. Loos gilt als Vorreiter der modernen Architektur. Vor mehr als 150 Jahren wurde er in Brünn im heutigen Tschechien geboren. Er besaß die österreichische und die tschechische Staatsbürgerschaft. Für den böhmischen Bauunternehmer František Müller realisierte der Provokateur und Jugendstilkritiker eine noble Villa. Außen würfelförmig, innen funktionalistisch aus edlen Materialien. Für viele der Höhepunkt seines Schaffens. Doch Loos konnte nicht nur Luxus. Mit seinen Ideen war er seiner Zeit weit voraus. Und hier hat er ein sehr günstiges Gebäude entworfen. Für Müllers Tochter Eva zum 18. Geburtstag. Als einfaches Haus für eine junge Familie. Die Pläne von Loos gingen ursprünglich noch viel weiter. Angesichts des großen Bedarfs an sozialem Wohnungsbau in der Zwischenkriegszeit entwarf er für Müller eine Werkssiedlung aus Holz. Arbeiterfamilien sollten hier wohnen, aber auch Manager. Die Weltwirtschaftskrise machte dem Investor allerdings einen Strich durch die Rechnung. Übrig blieb allein die Holzskizze für die Unternehmertochter, erklärt der Architekturprofessor Václav Grza. Es ist eindeutig Adolf Loos, kein Zweifel. Die Achsen, die großen Glasfenster im Wohnbereich. Er ist nicht von seinem Stil abgewichen, die Gestaltung ist nur bescheidener. Der Leiter des Instituts für Denkmalpflege an der Technischen Universität in Prag beauftragt beauftragte Studierende damit, aus den Skizzen einen fertigen Bauplan zu entwickeln. Loos war damals schon krank, er lag in einem Prager Hotelzimmer und diktierte einem Assistenten seine Ideen, erzählt Dominika Šebestová. Diese sind vor kurzem als Gespräche auf dem Bett erschienen. Zuerst haben wir alle verfügbaren Informationen gesammelt und dann war es Detektivarbeit. Wir mussten viel zwischen den Zeilen lesen. Die Farbe haben wir zum Beispiel in einem Zeitschriftenartikel gefunden, den wir sehr lange gesucht haben. Das Haus soll erbsengrün angestrichen werden. Vor allem das Äußere sei glaubwürdig, das Innere offen für Ausstellungen. Der Architekturpionier Loos musste Kompromisse eingehen, doch auch in kleinerem Maßstab wollte er seinen Raumplan umsetzen, also die Decken der Zimmer je nach Funktion unterschiedlich hochbauen, so der Architekturstudent Thomas Benesch. Die klassische Aufteilung der Geschosse lehnte Loos als Platzverschwendung ab. Es ist wirklich schade, dass der Raumplan als seine vielleicht revolutionärste Idee nach seinem Tod in Vergessenheit geriet, anders als das Konzept des freien Grundrisses von Le Corbusier, das überlebt hat. Das letzte Haus von Adolf Loos soll mindestens 10 Jahre in Prag zu besichtigen sein, als 1:1-Modell. Der österreichische Loos-Experte Burkhard Ruxio spricht von einem wichtigen Projekt.
Das Raumerlebnis bei Loos können Sie weder durch Pläne noch durch Fotos wettmachen.
Auch die niederländische Kunsthistorikerin Natascha Drabbe ist auf das Ergebnis gespannt. Sie leitet das internationale Netzwerk Iconic Houses, das öffentlich zugängliche Häuser des 20. Jahrhunderts verbindet. Die Plattform feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einer Konferenz in Tschechien. Im Zentrum steht Adolf Loos, dessen Werk bald posthum um ein grünes Holzhaus erweitert werden dürfte.
This is Adolf Loos, but it's not what we expect from Loos.
Das ist Adolf Loos, aber nicht das, was wir von ihm erwarten. Viel bescheidener, leichter zu bauen und erschwinglicher. Das ist eine gute Verbindung zu unserer Zeit der Wohnungsknappheit. Daher kann es Architekten und Politikern heute als Inspiration dienen.
Das letzte Haus des Architekturpioniers Adolf Loos, 90 Jahre nachdem er es entworfen hat, wird es nun in Prag gebaut. Sie hören Fazit. In Litauen, wo Bundespräsident Steinmeier inzwischen angekommen ist, fühlt man sich vom russischen Krieg gegen die Ukraine schwer bedroht, eingeklemmt zwischen der russischen Grenze und der russischen Enklave Kaliningrad. Seit seiner Unabhängigkeit 1990 und der EU-Mitgliedschaft 2004 hat sich in dem Land eine große aufstrebende Theaterszene entwickelt, experimentierfreudig und politisch. In der Hafenstadt Klaipeda ist am Abend das jährliche Festival Theatrium zu Ende gegangen. Dorothea Markus über die interessantesten litauischen Produktionen des vergangenen Theaterjahres.
Es brennt auf der Bühne. Eine Höllenmaschine von Theater ist hier entfesselt. Der Kronleuchter stürzt, immer mehr Brandherde brechen auf. Die Feuerexplosionen knallen durch den Saal. Und doch irrt Olga aus den drei Schwestern durch diese Wohnung fast glücklich, dass endlich mal was passiert. In der Inszenierung Fragment des großen Regisseurs Dmitri Krimov ist vom Stück des russischen Dramatikers Anton Tschechow nur das Feuer im dritten Akt geblieben. Ansonsten erschafft Krimov hier großes Illusionstheater. Magisch verschwinden Kulissen, werden neorealistisch neu gezaubert, wieder abgebaut. Ein Fahrstuhl fährt loopartig in die Hölle des Immergleichen. Wie im Labyrinth legt er immer neue Pfade menschlicher Sehnsucht, Hybris und Vergeblichkeit. Die Arbeit für das Dramatheater Klaipeda ist ein atemberaubender Abgesang auf die rasende Sinnsuche des Menschen, während er die Welt in Brand steckt. Regisseur Krimov hat selbst traumatische Erfahrung mit Feuer. Der Abend wirkt wie eine Bewältigung. Als er 2022 nach New York floh, brannte dort seine Wohnung ab. Er lag 9 Tage im Koma. War es russische Brandstiftung, weil Krimov einen Protestbrief an Putin mit unterzeichnete? Litauen gibt Raum für russische Autoren und Regisseure. Festivalleiter und Intendant des Dramatheaters Thomas Jozis hat mit einer Jury sogar 2 Tschechow-Inszenierungen für den Showcase ausgewählt. Tschechow hat selbst einst von sich gesagt, er sei Ukrainer. Dmitri Krimov dekonstruiert ihn auf seine Kernaussage. Er ist einer der mutigsten Feinde von Putin. Wir brauchen jemanden wie ihn, der eines Tages in der Zukunft ein neues Russland baut. Auch der junge Regisseur Jokubas Brasis legt in einer vierstündigen Möwe die gewaltvollen Strukturen des Stücks offen. Etwa wenn der Schriftsteller Trigorin die Hauptfigur Nina am Ende vergewaltigt, anstatt sie nur zu verlassen. Eine brutale Szene. Stärker noch als russische Traumabewältigung sind beim Festival die feministischen Themen. Wie fleischgewordene Männerfantasien regeln sich die vier Sirenen in Die Stille der Sirenen von Laura Kutkaite auf dem Felsen und locken Odysseus heran, der niemals kommt. Doch wenig später springen die vier Schauspielerinnen auf und spielen ihre letzte klägliche Gehaltsverhandlung nach oder das letzte demütigende Casting. Sich vor allem ausziehen, nachts zur Probe bestellt zu werden, das Thema willenloses Fleisch improvisieren. Souverän, total lustig, aber ziemlich niederschmetternd performen die vier, was einer Frau bei ihrer Theaterkarriere so alles passieren kann. Als sie bei einer Podiumsdiskussion ein MeToo-Outing nachstellen, ruft eine Frau aus dem Zuschauerraum, sie hätten ja selber Schuld, wollten ja nur berühmt werden. Was soll ein Regisseur auch machen, wenn er höchste Kunstintensität wünscht? Ein inszenierter Einwurf, der die Argumente der MeToo-Gegner in Litauen gut zusammenfasst, bestätigen die Schauspielerinnen Aistė Zabotkaitė und Gerda Ciūraitė danach. Als die MeToo-Debatte vor 4 Jahren in Litauen aufflammte, war sie sofort wieder verschwunden. Viele Menschen haben dagegen gearbeitet, oft auch Frauen. Dabei sind junge Regisseurinnen hier momentan viel erfolgreicher als Männer. Und doch ist zum Verzweifeln, wie wenig sich hier tut. Als wir das Stück in Dresden zeigten, haben die Leute geweint. Hier dagegen sagen sie, tja, es ist eben, wie es ist.
It is how it is.
Seltsam fern ist der Ukraine-Krieg bei der Auswahl des litauischen Showcase, bei dem jedes Stück englisch untertitelt ist. Ausnahme der ukrainische Regisseur Stas Sirkov, der jetzt in Litauen ein Theater mitleitet. Er hat das Tagebuch des Überlebens von Pavlo Arje inszeniert. Daneben stellt eine junge Generation von litauischen Theatermachern radikal alte Gewissheiten in Frage. Inszeniert über Kindheitstraumata, Frauenbilder, Social Media, Schönheitsdiktate, sogar ganze Opern, wie hier in Schöner neuer Körper von Zigmantas Kurtka. Und das wirkt am Ende dann eben doch politisch und zeitgenössisch und zeigt die Bedeutung von Theater in Litauen. Immerhin 10 Staatstheater und über 200 freie Kompanien gibt es hier. Junge Theaterleute protestieren hier gegen das Verbot der Homo-Ehe lange bevor die Politiker soweit sind. Wir haben hier eine sehr junge, coole Generation am Start. Am Ende des Theatron-Festivals in Klaipėda scheint es, als könne in Litauen Theater noch Vorhut zu neuen Aufbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft sein.
Das Festival Theatrium in Litauen hat Dorothea Markus besucht. Und jetzt schaut Laura Helena Wurth nach dem langen Pfingstwochenende in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag.
In dieser Kulturpresseschau führt kein Weg an Sandra Hüller vorbei. Sie selbst hat in Cannes zwar keinen Preis bekommen, spielt aber in den beiden mit den wichtigsten Preisen ausgezeichneten Filmen jeweils die Hauptrolle. Und so titelt die Süddeutsche Zeitung »Triumph ohne Preis in der Hand«. Als Königin von Cannes 2023 krönt Tobias Kniebe sie dort, legt aber auch offen, dass nicht nur er das findet. Zur Königin hatte sie der Chefkritiker der Los Angeles Times schon im Vorfeld der Preisverleihung ausgerufen, sekundiert von einem Großteil der internationalen Filmkritik. Damit würdigten die Kritiker ihre Leistung in gleich 2 Filmen. In Jonathan Glazers Film The Zone of Interest, wo sie die Frau des SS-Massenmörders und Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss spielt, und in Justine Triers Anatomy of a Fall, wo sie als Mörderin angeklagt ist. Abschließend bescheinigt Kniebe dem Film und Sandra Hüller eine große Zukunft. The Zone of Interest wird der Film sein, das sei als Prognose gewagt, der Sandra Hüller noch um die ganze Welt tragen wird, als Königin weit über Cannes hinaus. Hans-Georg Rodeck ist in der Tageszeitung Die Welt ebenfalls verwundert darüber, dass Hüller leer ausgegangen ist. Er erklärt uns aber auch, warum Hüller gar keinen Preis gewinnen konnte. In Cannes sagt die Regel, dass ein Film nur einen einzigen der 7 Preise bekommen kann, Häufung ausgeschlossen, auch andere sollen eine Chance haben. Dennoch, Cannes war das Festival von Sandra Hüller. So bringt Maria Wiesner es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Punkt. Unter der wohl schönsten Überschrift dieser Kulturpresseschau verabschiedet sich Kerstin Holm in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von dem Künstler Ilja Kabakow, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Bilderschätze des Tiefseetauchers, heißt es da. Und Holm schreibt: Dieser Künstler hat aus den Psychosen der Erniedrigten und Beleidigten einen künstlerischen Kosmos gebaut. Holm berichtet von einem persönlichen Treffen mit Kabakow. Als sich Kabakow, der damals längst amerikanischer Staatsbürger war, vor etwa 10 Jahren in Amsterdam traf, verglich er sein Dasein in der Sowjetunion, die er 1987 verlassen hatte, mit dem eines Tauchers in der Tiefsee. Ständig sei man in Gefahr geraten, habe sich und andere retten müssen, es mangelte an Luft zum Atmen, sagte Kabakow mit scheu verschmitztem Lächeln. Er habe, ganz physisch, einen hohen Druck empfunden, was er erst merkte, als im Westen dieses Gefühl von ihm abfiel, sagte der Künstler. Im Berliner Tagesspiegel schreibt Bernhard Schulz über den Künstler, der oft mit seiner Frau Emilia arbeitete: Die Installationen der Kabakows trafen auf ein höchst aufnahmebereites Publikum im Westen, dem sie zumindest eine Ahnung von den Zuständen im Sowjetreich vermittelten, zugleich aber in ihrer künstlerischen Durchdringung weit darüber hinauswiesen. Mit Kabakow schwinde ein Gutteil der Erinnerung an den Alltag, an Traum und Trauma des Sowjetdaseins. Joachim Henschel lässt uns in der Süddeutschen Zeitung wissen, was er mit dem Konzertpublikum von Peter Gabriel in der Berliner Waldbühne gern besprechen würde. Warum man auf Konzerten Lieder hören will, die man eh schon auswendig kennt. Er liefert zwar keine Antwort, lässt uns aber wissen, was in der Waldbühne passiert ist. Gabriel, der gemächliche Exzentriker, der 23:45 Statthalter der goldenen britischen Progressive Rock Ära, singt auf dieser Tour zum Großteil ganz neue Songs, sogar einige, die noch unveröffentlicht sind. Henschel scheint aber auch lieber Lieder zu hören, die er schon kennt, und schreibt: Und natürlich geht der Plan, die Waldbühnenmenge vor allem mit Songs bei Laune zu halten, die fast niemand erkennt, ziemlich daneben. Sein abschließendes Urteil: Gabriel und seine fahrende Show sind exzellent, wenn man mit ihnen in der Gegenwart auf die bleibende Schönheit alter Kunstsubversion zurückschaut. Und weniger gut, wenn sie einen daran erinnern, dass das stilistische Pulver heute restlos verschossen ist. Bei Depeche Mode sieht das wohl besser aus. Deren Konzertrezension, ebenfalls in der SZ, ist mit »Feier des Lebens« überschrieben.
Laura Helena Wurth mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit am Pfingstmontag mit Britta Bürger.